Du wirst es nicht glauben, wir wurden tatsächlich mal wieder, also es gab mal wieder so einen Ausraster der Woche für mich.
Ach ja?
Ja, ein Patient, der uns einfach angerufen hatte, weil er ist zur Apotheke gegangen, hatte Schmerzen in den Beinen, die kennt er auch schon. Und das war so 5 Haustüren weiter, dann hat er den Rettungsdienst gerufen, damit er wieder nach Hause gefahren wird, weil er jetzt keine Lust mehr hatte, mit seinem Rollator weiterzulaufen. Einfach ist auch ein bisschen warm gewesen diese Woche, du hast es ja selbst mitbekommen. Da war ich dann schon, also kurz vorm Platzen.
Wieso?
Na, das ist doch eine Bagatelle, aber das dürfen wir ja fast schon gar sagen, nicht mehr sagen.
Also
ne?
Jetzt hier die Not des Bürgers als Bagatelle einzustufen, das finde
ja
ich, aber das geht gar nicht. Da sollte man sich fragen, Christian, ob du überhaupt mit Notfallpatienten betraut werden solltest.
Ja, was wir damit meinen, das erzählen wir euch gleich. Also bleibt dran und dann erfahrt ihr, wer uns denn da so ein bisschen, ja auf gut Deutsch, vor den Karren wollte. Ihr wisst, was ich meine.
Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split.
Ja, also da habe ich ja nicht schlecht gestaunt, als mir dieses Zitat über Twitter geschickt wurde. Beziehungsweise es wurde mir nicht über Twitter geschickt, es wurde mir per Instagram geschickt, direkt mit dem Hinweis, was hältst du davon? Der Herr Dahmen, Janosch Dahmen, selbst eigentlicher Oberarzt und ehemaliger ärztlicher Leiter des Christoph irgendwas, einer Luftrettungsstation.
Eines Christophs halt, ja.
Eines Christophs, also eines Hubschraubers, eines Rettungshubschraubers. Ehemals jetzt mittlerweile bei den Grünen oder für die Grünen im Bundestag, ich glaube medizinischer oder Gesundheitssprecher, hat sich über die Feuerwehrgewerkschaft beklagt, die sagte, Feuerwehrgewerkschaft Berlin, ne?
Genau.
Hat sich hat geäußert zu den Ausnahmezuständen, zu der Belastung im Rettungsdienst und eben auch gesagt, dass Bagatelleinsätze das Problem sind und der eingewachsene Zehennagel. Und der Herr Dahmen hat daraufhin gesagt, ja, also wenn man...
Soll ich mal zitieren?
Ja, zitieren.
Gewerkschaften, die nicht müde werden, die Not vor dem Rettungsdienst anvertrauten Bürgerinnen in großer Zahl Empathie und faktenfrei als Bagatelle zu diffamieren, müssen sich die Frage fallen lassen, ob die Feuerwehr zukünftig überhaupt noch Verantwortung für Patienten tragen sollte.
Ja, also finde ich ein krasser Satz. Hätte man so, haben jetzt auch mehrere geschrieben, dass sie das so nicht von ihm erwartet hätten. Deshalb würde ich jetzt einfach mal mutmaßen, dass er es vielleicht gar nicht so meinte. Trotzdem muss man halt sagen, also das wirkt für mich so ein bisschen wie die Kapitulation vor der Änderung. Hm. Oh, jetzt müsste ich irgendwas ändern, das ist so groß. Ach, weißt du was? Ich behaupte einfach, das, was die erzählen, das ist völliger Quatsch und die regen sich über Müll auf. Also natürlich, ich muss auch sagen, diese eingewachsene Zehennagel, das geht mir auch mittlerweile auf den Keks. Ich kann es nicht mehr hören, dieses Beispiel mit dem eingewachsenen Zehennagel.
Ja.
Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen eingewachsenen Zehennagel hatte. Ich weiß nicht, ob es überhaupt je hatte. Das stimmt nicht. Aber trotzdem finde ich, und das habe ich ja auch gesagt dann an anderer Stelle, dass man jetzt, wenn man jeden Einsatz einfach als Not sagt, also jeder, der anruft, hat eine Not, dann finde ich, wird das den Patienten nicht gerecht, die wirklich in Not sind. Und ich finde auch, dass weiß ja echt nicht, was mit ihm da auf einmal los war. Es wirkt für mich so wie, er ist jetzt müde davon, dass immer über Bagatelleinsätze geredet wird. Und
vor allen Dingen auch empathiefrei. Das fand ich auch so, als wenn wir das nicht mal einschätzen würden, als ob wir jedes, wo wir einen Patienten nicht mit ins Krankenhaus nehmen möchten oder können, das immer als Bagatelle abtun. Nein, nein, wir bewerten das ja schon. Also die Beispiele, die wir jetzt in 70 Folgen gemacht haben und als Bagatelle bezeichnet haben, die haben wir nicht einfach so als Bagatelle bezeichnet, nur weil wir sagen, der Bürger ist zu unerfahren, um sowas einzuschätzen. Ne? Wir haben ja schon gesagt, dass wir das manchmal verstehen können, dass die Leute einen anrufen, weil sie in einer Not sind und keine Lösung dafür finden. Aber darum geht's ja nicht. Die Leute rufen uns ja, das erste Beispiel, was sie genannt hat, für auch sowas an. Und das mehrmals. Und man belehrt sie auch. Und dann rufen sie wieder an und man sitzt wegen des gleichen Problems dann mindestens 5 oder 6 Mal, manchmal sogar beim gleichen Patienten.
Und wenn man sich mal die Doku anschaut, Notruf Frankfurt, da wurden sie ja sogar mal zu einem Ball gerufen, der auf einem Vordach lag in irgendeiner Einkaufsstraße. So, ach, und das ist jetzt auch wieder ein Bürger in Not, ja? Wo man jetzt sagt, ja, der, also das jetzt abzutun als Bagatelleinsatz, also dass da ein Rettungswagen hinfährt, um diesen Ball vom Vordach zu holen, das ist ja völliger Quatsch. Also das ist ja auch ein Bürger in Not. Und wenn man ihm das jetzt sagen würde, würde er sagen, das sind ja Einzelfälle. Und genau das ist das Problem, habe ich den Eindruck, dass die irgendwie alle denken, es sind Einzelfälle.
Ja.
Und es wird ja, wie habe ich ja letztes Mal schon gesagt, gar keine vernünftige Statistik darüber geführt. Wie viel Einzelfall ist es denn? Ist es vielleicht eher die Regel? Vielleicht sind die Notfallpatienten ja die Einzelfälle. Und man muss, finde ich, schon das strategisch klüger anstellen seitens der Gewerkschaften, dass man nicht hingeht und sagt, wir wollen nur Notfalleinsätze fahren, weil da vertut man sich, glaube ich. Weil ich glaube, die Politik sieht Rettungsdienst ein bisschen weiter und ich sehe Rettungsdienst auch so ein bisschen weiter. Aber was man trotzdem mal sagen muss, ist, dass das System ist ja zulässt, dass das so passiert. Ich würde ja noch nicht mal dem, ich mache dem Patienten keinen Vorwurf. Also der Patient hat ja erstmal eine Auswahl aus 112, 116, 117. Ich weiß jetzt nicht, was mit mir ist. Puh, keine Ahnung, da steht Notruf. Ich sage, ich bin in Not, ich rufe die 112 und dann schicken die mir auch noch was. Also wo ist der Fehler? Ist der jetzt bei mir gewesen? Nö, ich muss mich nicht selbst reagieren. Ist der Fehler beim Leitstellenbeamte? Nein, der hat nur eine Minute Zeit, um mit mir zu quatschen. Ist der Fehler beim Rettungswagen, der dann kommt und genervt ist? Eigentlich auch nicht. Das Problem ist einfach die Politik, die solche Aussagen trifft, anstatt mal irgendwas zu tun.
Ja, selbst, obwohl die Hilfe zur Selbsthilfe manchmal auch doof ist. Also viele denken ja, sie rufen die 112 an, die fragen auch manchmal nur nach. Meinen Sie, da müsste jetzt ein Rettungswagen kommen und der Disponent, der hat einfach keine andere Möglichkeit. Dann sagt er jetzt nein und es passiert was, kriegt er auf den Sack. Schickt er ein, kriegt er trotzdem wieder Ärger, weil sich die Rettungskräfte wieder darüber aufregen, wo schickt er einen dahin? Aber der Mann, der kann halt einfach nur hören und sagen, ich schicke ihn mal jemanden lang, weil wir sind eben nur mal Augen und Ohren auch oder für denjenigen. Und das müssen wir halt eben so akzeptieren, auch im Rettungsdienst. Aber es gibt eben auch Menschen, die das einfach wirklich immer wieder machen, beziehungsweise einen anrufen und manchmal mit Aussagen kommen wie, ja, wofür zahle ich denn eigentlich meine Gesundheitskrankenkassen?
Ich finde auch, er hat so ein bisschen so eine Gutmenschbrille auch auf, in der er halt sagt, jeder, der anruft, ist völlig hilflos und in Not. Das ist ja Quatsch. Also die Leute sind ja, er tut ja so, als wären die Leute doof. Das sind sie ja nicht. Die wissen ja ganz genau teilweise, was sie machen müssen. Und sorry, wenn ich mir jetzt eine Jägermeister, das ist ja mein Lieblingsbeispiel neuerdings, weil ich das so paradox finde, dass jemand gesund zu einem Platz geht, sich einfach, weil er Bock hat, eine Jägermeister reinknallt komplett und dann vom RTW weggeschaffen wird. Also da muss man mir jetzt auch mal erzählen, wo du da eigentlich, also dass es möglich ist irgendwie. Das ist doch paradox einfach. Das kann doch nicht sein. Und ich finde schon, wir sind jetzt in einer Gesellschaft, wo man sagen könnte, wir sind weit entwickelt, hochtechnologisiert. Ja. Es gibt den Bedarf, alles 24/7 abzuklären, auch medizinische Anliegen. Und finde ich jetzt prinzipiell nicht verkehrt. Es ist doch eigentlich eine optimale Gesellschaft, wo ich 24/7 alles abklären lassen kann. Aber aktuell wird diese Lücke vom Rettungsdienst gefüllt. Die Leute haben diesen Bedarf und das Einzige, was es gibt, was 24/7 arbeitet, ist der Rettungsdienst. Deshalb machen wir das alles.
Und Notaufnahmen, die aber auch komplett personell unterbesetzt sind, ja, wo man manchmal teilweise in überfüllten Wartezimmern sitzt, auch in überfüllten Notaufnahmen und das Personal einfach nicht da ist. Und dann liegst du nochmal 5, 6, 7 Stunden und das geht auch nicht schneller, weil der Rettungsdienst jetzt euch mitnimmt. Man sitzt da oder liegt da einfach, ne?
Und ich will wirklich kein Notarzt-Bashing betreiben. Aber wir haben ja, du siehst ja, es gibt dann solche Ärzte und es gibt einen, wie wir ihn hier hatten, einen Oberarzt aus dem Vinzenz-Hospital, der halt ganz klar sagt, Leute, ich bin letztes Mal NEF gefahren, wurde hier bei 9 Einsätzen 6-mal abbestellt. Ich sehe auch die Rettungswagen fahren, nur Quatsch. So, und ich habe so den Eindruck, der Herr Dahmen maßt sich irgendwie an, nur weil er Notarzt ist, zu glauben, dass er jetzt darüber sprechen könnte, wie die Einsätze sind. Aber man muss halt leider einfach sagen, wer ist denn bei jedem Einsatz immer dabei? Der RTW. Der ist bei einem NEF-Einsatz dabei und der ist bei einem Nicht-NEF-Einsatz dabei. Genau. Also frage ich doch eher den. Der Notarzt, der hat 10% oder 20% der Einsätze, kriegt er mit und tut jetzt so, sagt jetzt so aus seiner Bubble, ja eigentlich, wenn ich komme, ist ja immer irgendwer in Not. Manchmal bräuchte man mich nicht, manchmal werde ich auch vor Ort abbestellt, manchmal müssen wir auch nicht transportieren, aber eigentlich war ja immer einer in Not. Ja, das ist bei NEF-Einsätzen so, weil da ist schon eine Vorauswahl getroffen. Ja. Bei dem RTW-Einsätzen, bei den reinen RTW-Einsätzen, da geht es dann richtig zur Sache, wo man sich an den Kopf fasst. Bei NEF-Einsätzen denkt man sich immer, das war irgendwie indiziert.
Auch aber, original der O-Ton war eine Notärztin, die du gerade so gesagt hattest, mit der ich mich genau darüber unterhalten hat, auch die auch sagte, naja, ich bin ja froh, wenn ich mal zum Einsatz dann eben komme, weil dann ist ja auch eigentlich, wenn ich gerufen werde, immer irgendwas. Es sei denn, es sind diese pauschalen Mitalarmierungen, ne, zu Brustschmerz oder was man eben hat.
Aber selbst da würde sie ja nach dem Einsatz sagen, okay, war jetzt nichts fürs NEF, aber es war ein Einsatz.
Es war ja berechtigt, genau.
Und genau wie bei den Palliativpatienten, wo man nicht transportiert, aber was macht. Das sind ja alles Einsätze, wo man sagt, ja, das macht ja Sinn, dass da jemand kommt. Aber aus dieser Bubble heraus dann zu denken, man könnte jetzt einfach behaupten, es gibt keine Bagatelleinsätze, das ist halt völliger Bullshit, weil das NEF fällt halt nicht zu Ball liegt auf dem Vordach, müsste man eigentlich mal anfangen. Man müsste die Notärzte eigentlich mal zu solchen Einsätzen schicken, dann können die das ja alles vorab triagieren, auch sich überlegen, muss dann Ärzte hin oder nicht und dann schauen wir einfach mal, wie lange das dann dauert, bis die dann auf die Barrikaden gehen. Also ich finde es wirklich, ich weiß nicht, wie er das gemeint hat, aber ich habe ihn ja wie gesagt auch schon auf der Interschutz gehört, da war ich ja auch schon in vielen Dingen nicht d'accord, ich sag nur vorbeugender Rettungsdienst, Unterschied. Wir sagen den Leuten einfach, es wird morgen heiß, trink genug und dann ist die Welt wieder in Ordnung.
Nein, da war ich auch nicht so. Weil das tun wir eigentlich schon. Ne? Ich meine, was machen wir beide hier die ganze Zeit? Ja, wir machen, also jetzt mal ganz ehrlich, wir haben ja mehrere Folgen, gut, nicht jeder hört Retterview, aber wir machen ja mehrere Folgen
ganz über Deutschland Sommer.
Ja, natürlich, aber eben nicht die es erreichen.
Direkt nach der Tagesschau.
Glaube mir, ohne jetzt zu viel zu sagen, aber mindestens 6 bis 7 Rettungswagen auf einmal in Warnemünde bei uns am Strand fahren. Die Wasserwacht, die nur hin und her fährt, die DLRG, die nur hin und her fährt und Leute aufsammelt, die Kreislaufkollapse haben, da zur Mittagshitze, schwangere Frauen und ja, Frauen, die einfach mit an den Strand gehen, obwohl wir seit Jahren sagen, hey Leute, gerade jetzt bei so, also ich weiß gar nicht, es lief überall in den Nachrichten, dass es warm wird, dass man drinnen sein sollte und die Leute machen es trotzdem. Und ja, es wird ihnen ja geholfen nachher.
Ich bin ja auch der Meinung, es gibt ja einen vorbeugenden Rettungsdienst. Was macht denn ein sozialpsychiatrischer Dienst? Was macht denn der Pflegedienst? Was macht der Palliativdienst? Was machen die denn alle? Das ist doch ein vorbeugender Rettungsdienst. Ja? Ja, man nennt es nur nicht so. Also ich bin da schon der Meinung, dass es also was er das richtig auch gesagt hat, war, was man natürlich braucht, ist einfach so ein gestuftes Versorgungssystem. Verstehe ich nicht, warum man es da nicht einfach macht. Und was man halt auch ganz klar sagen muss, also Leute, die Leute sind nicht alle krank, weil sie gerade, oder die Ernte wird nicht besetzt, weil gerade Urlaubszeit ist und alle plötzlich krank sind im Sommer. Das würde ich mir schon zu einem sehr großen Teil mit Frust erklären, dass Frustkrankmeldungen sind, insbesondere bei der Feuerwehr. Und das kann man ja einfach mal weiterspielen, das Spielchen. Als Politik sagt man, nö, eure Probleme, die gibt's gar nicht. Und die Leute melden sich weiter krank, dann schaut man halt, wo es hingeht. Aber dann am Ende auf die Retter zu zeigen und sagen, ja, ihr seid das Problem, weil ihr habt euch den Job ausgesucht, das finde ich eine absolute Frechheit, wirklich.
Ja. Ich finde es mal gut, da muss ich mal unsere ärztliche Leiterin ausnahmsweise, nicht ausnahmsweise, muss ich einfach loben, ich habe sie mal angerufen, weil wir hatten mal wieder diesen typischen Fall, Troponinwert erhöht. Troponinwert, für die, die es draußen nicht wissen, das sind so Enzyme, die man nimmt man eben übers Blut, sind die erhöht, ist das ein Anzeichen für mindestens ein akutes koronares Syndrom, also muss definitiv in die Notaufnahme ins Krankenhaus abgeklärt werden, ob da was Kardiales ist, kann auch wegen anderer Sachen erhöht werden. Auf jeden Fall hatten wir wieder einen Patienten, der ist von einem Kardiologen gekommen, war dort wegen Pektangenöser Beschwerden 3 Wochen lang schon, hat dort ein Medikament bekommen, wurde wieder nach Hause geschickt, nachdem Blut abgenommen hat. Und am Nachmittag gegen 16.30 Uhr kamen dann die Blutwerte wohl zurück. Die Ärztin, die Kardiologin rief den Patienten an, hat gesagt, Sie müssen auf jeden Fall jetzt in die Notaufnahme, bitte fahren Sie dorthin. Sie hat nicht gesagt, wie er da hinkommen soll, sondern nur, fahren Sie bitte in die Notaufnahme. Der Patient war dann überfordert und wusste jetzt nicht, wie soll ich da hinkommen, kann ich da ganz normal hingehen, hat die 112 angerufen und hat gesagt, komm, wie sieht's jetzt aus? Sollte ich da mit dem Rettungswagen hingefahren werden oder reicht auch ein Taxi? Der Disponent, der nicht wusste jetzt, ist da mehr, er hätte mehr fragen können, er hätte sagen, haben Sie noch Beschwerden, haben Sie noch Luftnot? Aber er hat die Forderung von der ärztlichen Leitung, ist Troponinwert erhöht, Rettungswagen. So. Und daraufhin habe ich sie dann angerufen und gesagt, Mensch, wie kann das sein? Also der Mann, der hat nicht eine einzige Beschwerde, wir haben alles abgemessen, wir haben sogar nochmal EKG gemessen und alles abgefragt, der hat nichts. Wir haben dann die Vorgeschichte mal erfragt und dabei kam halt heraus, dass er einfach nur die 112 angerufen hatte, um eine Auskunft zu bekommen, wie er jetzt in die Notaufnahme kommt und ob das ist. Und da wurde einfach ein Rettungswagen hingeschickt, hat es mit, ja, Christian, das ist da wo meine, also nicht meine Schuld, das ist auch richtig so, die haben eben die Anweisung bekommen, wenn Troponinwert erhöht, immer Rettungswagen.
Ist ja an sich auch eine nachvollziehbar, ja, auch da würde man ja sagen,
ist ja ein Trigger dafür. Ne?
Würde man sagen, der hatte ja auch irgendwas.
Ja,
also
genau.
Das ist ja jetzt auch nichts, was wir sagen, Bagatelleinsätze.
Würde ich auch nicht als Bagatelle sagen.
Ich mag diesen Begriff auch nicht. Mhm. Ich würde einfach sagen, nicht bestimmungsgemäße Einsätze für einen Rettungswagen. Man muss sich ja mal angucken, was dieses Ding alles hat, was das kostet, was für ein Weg ist, bis man so ein Ding auf den Markt bringen kann. Und da gibt es Normen für und was weiß ich. Und wenn man 12 Einsätze in 12 Stunden fährt, dann muss man sich ja mal die Frage stellen, ob da nicht eher es darum geht, dass man eine Transportwagen hat, als um dieses Rettung.
Ja. Also, du hast da qualifiziertes Personal drauf. Die können immer noch ein RTW bestellen, wenn wirklich die Hütte am Brennen ist. Wenn wirklich nichts geht. Ich sage auch nicht, dass sie ein Taxi hätten rufen sollen. Ne? Es hätte schon durchaus ein KTW sein können oder sowas. Weil der Patient, der wurde schon über 8 Stunden, 9 Stunden wieder nach Hause geschickt. Ne? War jetzt nicht akut gefährdet. Es ist einfach so, dass dieser Blutwert erhöht war. Und da hätten es jetzt die 20 Minuten mit einem anderen Transportmittel vielleicht auch nicht ausgemacht. Aber wir fahren da mit Blaulicht hin, weil es eben heißt ACS-Verdacht, Troponin erhöht. Weil du denkst, ne, da ist ein Patient jetzt gerade am eine Dyspnoe haben und so weiter. Und kommst dann an, Patient macht die Tür auf, hier sind die Taschen, könnten sie gleich mit runternehmen und ich komme dann mit.
Ne? Ja, also was er halt an irgendwie auch nicht verstehen kann, ist, und das ist, glaube ich, auch das, was so frustet, dass du, ich weiß nicht, ob man es belogen wird, man fühlt sich einfach benutzt oder so ein bisschen missbraucht, weil man merkt, dass die Leute ganz genau wissen, dass sie nichts für den Rettungswagen sind.
Ja.
aber trotzdem einfach von diesem transportiert werden wollen. Ja, also du merkst einfach so in jeder Sekunde, die Leute wissen das eigentlich so. Die erzählen dir das schon so komisch alles und du weißt schon.
Wollen gewisse Fragen auch oder nicht beantworten oder nicht.
Genau, du kürzt dann einfach ab, alles klar. Weißt du, du fängst schon an, was passiert. Ja, wissen Sie, ich habe seit Monaten das und das und das und das, dies und dies und dies und dies, das und das und das und das. Jetzt haben wir einen MRT-Termin, der ist aber erst in 5 Wochen. Jetzt könnte man wieder denken, das sind ja Einzelfälle. Nein, es sind einfach keine Einzelfälle. Ja. Also jedem Dienst hast du das. Und das ist alles klar. Kurze Abkürzung, Sie haben eigentlich nichts, Sie wollen nur ins Krankenhaus. Kann das sein?
Und den Termin vorverlegen vielleicht auch, ja.
Ja, das wäre schon gut, wenn Sie mich fahren würden. Ja gut, alles klar. Können Sie laufen? Ja, kann ich. Perfekt. Weißt du, dafür hast du eine Straße dicht gemacht, stehst da mit Blaulicht, dass der Patient mit dir laufend in den RTW einsteigt, wo ich mich dann immer schäme und wegdrehe vor den Leuten, die da alle warten, wo ich mir denke, wie viele Leute haben sich gerade auf dem Weg hier eine Felge kaputt gefahren?
Ich glaube, das ist das Einzige, was mich auch ärgert, dass wir uns und andere gefährden mit Blaulicht für Sachen, wo wir eigentlich, da könnte der Disponent auch einfach anrufen, Jungs, kein Stress, ne? Das ist nur dies und jenes, der Patient ist auch fußläufig oder sowas, das ist ein Transport, der muss aber mit einem RTW begleitet werden aufgrund dieser und jener Lage. Dann könnte ich das noch verstehen. Aber überall mit Blaulicht hinjagen, kann ich nicht verstehen.
Ich bin halt, wie gesagt, immer noch der Meinung, also Aufgabe jetzt für euch, ihr könnt jetzt mal ganz kurz Pause machen und schickt dem Herrn Damen doch einfach mal diese Folge und sagt, er soll die ersten 15, 20 Minuten anhören. Es geht nur um sein Twitter-Zitat. Wie gesagt, ich will ihn auch gar nicht persönlich angreifen. Ich habe nichts persönlich gegen ihn. Ich kenne ihn ja nicht, aber diese Aussage fand ich jetzt einfach auch irgendwie nicht die richtige Herangehensweise. Genauso muss ich sagen, die Gewerkschaften verlieren sich auch so ein bisschen in einem Gejammer, habe ich den Eindruck. Das muss man halt auch ehrlicherweise sich eingestehen. Ich frage mich halt, also wir haben jetzt schon festgestellt, es gibt ein 24/7 Abklärungsbedürfnis und wir können den Patienten eigentlich nicht überlassen, sich selbst zu triagieren oder einzuschätzen. Ja. Also man braucht eine Nummer, bei der alle anrufen können. Man muss schauen, wie man das stemmt natürlich, ja, und dass du den Notfallpatienten rausgefiltert bekommst. Und dann musst du halt schauen, dass du so viele Ebenen anbietest, dass du es einfach entzerrst. Also, dass du sagst, wir haben einen Rettungswagen NEF, wir haben Rettungswagen NEF ohne Alarm, wir haben Rettungswagen ohne Alarm, wir haben NEF ohne Alarm alleine. Wir haben, wir haben das Palliativmobil, wir haben das Pflegemobil, wir haben den Gemeindenotfallsanitäter, wir haben den Krankentransportwagen mit Alarm, wir haben den Krankentransportwagen ohne Alarm. Du überlegst dir für alles, jedes einzelne Fahrzeug, wo soll das hintriagiert und hinfahren, dann hast du Taxi. Bei entsprechender Compliance einfach nur Transportwunsch. Dann hast du ärztlicher Notdienst, kommt raus, aber dann mit einem vernünftigen Fahrzeug, wo entsprechend Equipment drauf ist, dass der was machen kann. So viele Stufen, da könntest du ja so viel entzerren einfach. Du schickst ja trotzdem immer irgendwas dahin.
Ja, genau.
Aber halt nicht immer einen Rettungswagen mit Blaulicht durch den Berufsverkehr, wo die Leute völlig irre werden und sich auch beim 20. Mal denken, ganz ehrlich, was ist denn hier eigentlich los? Ja, das wäre so meine Herangehensweise.
Kommt ja wahrscheinlich anderen, ja, wir sind doch viel zu viele Kosten, aber dann rechnen Sie doch einfach mal bitte durch, was so ein Rettungswagen und ein NEF teilweise dann auch kosten.
Ja, vor allem Kosten, ne? Also kann man gerne so weitermachen, findet man ja keine Leute mehr. Also wenn wir jetzt schon die Notsan-Azubis sagen, ich mache das nicht bis zum Lebensende, muss man sich ja fragen, wo will man eigentlich Leute herkriegen?
Wir hatten letztens gesagt, dass es in der Landrettung doch ein bisschen anders zugeht. Die haben es ein bisschen entspannter.
Mussten wir zwei Leute direkt widersprechen. Das ist auch nicht mehr so.
Ja, also das fand ich aber auch spannend, dass sie das ein bisschen, also wir nennen sie jetzt mal Marie, sie möchte nicht mit richtigen Namen genannt werden und sie fährt in einem Kreis in NRW und sie hat Folgendes geschrieben. Wir in der Landrettung sind wirklich zufrieden mit unseren 24-Stunden-Diensten. Jedoch ist es bei uns mittlerweile auch nicht mehr so, wie es früher war. Die Tage, wo wir nur 2 Einsätze Dienst hatten, die sind leider vorbei. Wir dokumentieren bei uns auf der Wache die Einsatzmenge pro Dienst im Wachbuch und ich kann mich an meinen letzten Dienst erinnern, in den letzten Monaten, wo wir nicht weniger als 7 bis 8 Einsätze hatten. Ne? Es sind zudem wieder vermehrt Notfälle, aber die Bagatellen, da ist wieder das Wort, sind trotzdem immer noch überwiegend. Die Bürger hier sind genauso unselbstständig wie in der Stadt und rufen hier auch immer noch wegen einem abgebrochenen Fingernagel oder Kopfschmerzen an und haben noch nie etwas von Ibuprofen oder anderer Selbsthilfe gehört. Wir fahren uns hier sprichwörtlich kaputt, springen für Kollegen ein, die den Dienst abbrechen müssen, weil sie sonst schon krank ankommen. Da sie aber dieses gewisse Pflichtgefühl haben und sich doch nicht direkt krank melden wollen, kommen sie dennoch. Aber Personalmangel ist mittlerweile so groß, dass unser RTW, und wir sind nur ein einziger im Ort, dieses Jahr schon unzählige Male auf der 6 stand und das nicht nur für ein paar Stunden. In den umkreisenden Orten im Kreis ist es genauso schlimm. Wir haben teilweise Anfahrten von über 25 Kilometer, weil kein RTW in der Umgebung frei ist und dann suchen wir wieder Ewigkeit nach einem Krankenhaus. Das wäre wieder was für Chris Grün übrigens, weil alle abgemeldet sind. Keine Aufnahmen keiner aufnehmen kann oder die Fachrichtung eben fehlt. Die Zustände sind mittlerweile wirklich schlimm und wir gehen hier auch wirklich auf dem Zahnfleisch. Für Essen und Trinken, Schlafen bleibt da kaum Zeit. Wir stehen oft nachts an der Tankstelle und kaufen uns dann ein lang ersehntes Frühstück oder ein Mittagessen. Im RTW darf man dann genau genommen eigentlich kein Essen mitnehmen, deswegen gibt's halt einfach die Müsli-Riegel und eine geschlossene Wasserflasche oder eben die Bockwurst an der Tanke, die du dann unter Stress vor Ort verspeist. Dann kann man auch nicht auf seinen Mindestbedarf an Kalorien am Tag kommen. Wenn ich an meinen letzten Dienst denke, dann habe ich nicht so viel getrunken, komme auf mindestens oder vielleicht gerade mal so 800 Kilokalorien durch die Müsli-Riegel und einen Snickers. Wir brauchen dringend Pausenzeiten. Eine halbe Stunde mittags wäre schon genug, damit wir dann wenigstens durchatmen könnten und auch mal alles auffüllen könnten. Das wäre ganz nett. Seid einfach, jetzt seid ihr auf dem neuesten Stand, wie es so auf dem Land aussieht. Na, eine Referenz zumindest. Ihr macht eure Arbeit toll und vielen Dank auf jeden Fall für das Feedback, was du uns noch geschrieben hast, liebe Marie, und liebe Grüße. Halte durch.
Ja, da muss man ja auch wieder sagen, man könnte das Problem mit den Pausenzeiten ja lösen, wenn man auf 8 Stunden geht. Weil ich glaube, bei 8 Stunden hast du auch schon eine halbe Stunde Pause, oder war es nur eine Viertelstunde? Ich bin gerade nicht
mehr gefunden. Ja, eine halbe und ich glaube eine Dreiviertelstunde ab
12 Stunden. Genau, 12 Stunden ist auf jeden Fall eine Dreiviertelstunde. Wenn man die Dienstzeiten verkürzt, dann hast du auch eine geringere Exposition. Jetzt war zum Beispiel Hitze, perfektes Beispiel. Hitzetag.
Ja. Das war grausam.
Sind wir 12 Einsätze gefahren, durchgerollt. Mein Kollege sagte,
beobachtet auch,
Mein Kollege sagte schon, er geht in den Rewe, um sich was zu essen zu holen. Dann geht schon direkt der Melder, kommt dann rausgerannt und sagt, boah, jetzt muss ich mir wieder in einer Minute dieses Ding hier reinziehen, dann habe ich wieder Bauchschmerzen. Mhm. Ja, genau so ist es. Ja. Aber hey, als Retter hat man sich das ja ausgesucht. Man darf ja nicht jammern. Man hatte einfach Bauchschmerzen zu haben. Essen braucht man ja nicht, trinken auch nicht. Ich finde das so krass, wie wenig Rücksicht einfach das Gesundheitssystem auf die Leute nimmt, die diesen Job machen. Und wie scheißegal das eigentlich ist. So Hauptsache, die Karre fährt. Und Pausenzeiten ist ein riesen Thema. Also Pause bedeutet, dass ich mich umziehen kann, weggehen kann, dass ich weiß, ich werde nicht alarmiert, ich mache den Melder aus. Ja. Das bedeutet Pause. Und da muss man sich halt einfach mal fragen, wie zeitgemäß sind denn noch unsere Schichtsysteme, die aus den 60er Jahren oder was weiß ich stammen, seit wann man schon 24 Stunden fährt? Gibt es nicht vielleicht Systeme, da müsste man halt auch mal irgendwie mathematisch sich das Ganze anschauen mit den Verteilungen, die so gut sind, dass es eben möglich ist, halbe Stunde Pause zu machen. Eben, dass das so überlappt dann immer die Dienstzeiten von den Fahrzeugen, aber nie ein Fahrzeug so lange in Dienst ist, müsste man halt einfach mal gucken. Aber dazu muss man einfach mal anfangen, das alles neu zu denken und aufzuhören zu denken, es muss jetzt so die nächsten 100 Jahre weiterlaufen. Die Unzufriedenheit, sie wird immer größer und es reicht wirklich schon, wenn du irgend zu irgendjemandem gehst und Buh sagst und die rasten aus, die Leute. Und das sage ich so abschließend, das ist auch nicht bewusst. Ja, es gibt Brandschutzbedarfspläne, es gibt Schutzziele, die müssen gehalten werden. Es muss bei einem Wohnungsbrand eine Mindestanzahl der Menschen in einer gewissen Zeit, 10 Minuten, eintreffen. Und auch das hältst du nicht mehr. Ja. Das ist ja auch viel Geld, was da bewegt wird. Ja, da kommen brandneue Tanklöschfahrzeuge, was weiß ich. Ja, die alle außer Dienst gehen, damit das Personal RTW fährt. Ja. In Köln übrigens an der Tagesordnung, dass du mindestens so zu Spitzenzeiten 5, 6 TLFs von 10 einfach nicht besetzt hast, damit die Spitzenabdecker fahren, sorgt auch für Frust bei den Besatzungen, weil die sagen ganz ehrlich, ich komme hier zu einem Dienst als Feuerwehrmann und dann fahre ich den ganzen Tag irgendwie nur auf dem RTW. Die gehen dann natürlich auch ab einer gewissen Einsatzzahl außer Dienst und sagen, nee, das ist ein Rettungsdienstdienst, Punkt. Also es ist ganz, ganz schlimm aktuell und ich finde es tatsächlich krass, da muss ich mich mal ganz kurz loben, dass ich diese Weitsicht schon im Januar hatte, aber keiner auf mich gehört hat. Nee. Bei dem Video
wäre es Rettungsdienst. Jetzt merkt man es eben wirklich. Na, die Leute brauchen Beweise. Die Leute müssen es spüren. Das reicht nicht, das ist einfach nur zu sagen, weil sie es einfach nicht fassen können. Und da muss ich auch immer sagen, dass ich dann auch immer nicht dachte, dass es irgendwann mal so kommen könnte. Als ich früher mal angefangen im Rettungsdienst, war es noch recht entspannt.
Aber wir sind damals maximal, also bei 6 Einsätzen haben wir schon gesagt, was, ihr seid 6 Einsätze gefahren?
Wir sind 24 Stunden gefahren, hatten 6 bis maximal 8, wenn es mal, ne, wenn mal so ein Hanses-Sale-Tag war, dann waren auch mal so 10 Einsätze. Und jetzt, wenn ich so bedenke, bin ich fast sogar ein bisschen froh, dass ich 12 Stunden habe. Also wenn ich dann so sehe, dass wir schon 8 am Tag gefahren sind oder 10
da unter der Nacht. Da hört euch mal die Folgen an, wo das umgestellt wurde.
Wo das umgestellt wurde, habe ich so gemeckert. Aber mittlerweile kann ich es verstehen. Und da hat man dann tatsächlich doch weitsichtiger gehandelt. Aber es liegt auch einfach daran, dass wir wieder zu vielen Sachen fahren, die einfach unbedingt was für ein Rettungsdienst.
Nicht bestimmungsgemäß. Ich würde jetzt, du willst was vorlesen. Ich muss aber auch dazu sagen, direkt,
alles gut.
Das ist das beste Beispiel. Ich bin ja letztes Mal ins Kollegium gegangen und dann, weil einige sagten, mach doch mal 8-Stunden-Dienste. Da meinte ich ja, es ist doch, man kann doch sicherlich mal die Wachleitung anschreiben, dass man im Rahmen einer wissenschaftlichen Auswertung untersucht, wie ist die Mitarbeiterzufriedenheit Stand jetzt und wie ist diese, wenn wir mal 3 Monate das alles im 8-Stunden-Wechsel besetzen. Ja. Dann kommen natürlich auch wieder die Ersten, sagen, 8 Stunden muss ich ja so oft die Woche kommen, bla. Letztlich, wenn man es halt nicht einfach mal macht, wie du ja bei jetzt bei dir siehst, du wärst ja dann auch einer gewesen, nein, das können wir nicht, das können wir nicht, dann weißt du halt nicht, ob es vielleicht doch gut war, das zu tun.
Ich habe es nicht unbedingt gesagt, nur wegen der 12 Stunden, weil ich das doof fand, dass ich dann so oft arbeiten musste, sondern weil ich gesehen habe, dass das Personal, die Personaldecke nicht unbedingt umgestellt wurde. Also das heißt, mit gleichem Personal das Ganze dann doch stemmen, das habe ich kritisch gesehen. Aber ja, natürlich habe ich auch gesagt, ich fand 24 Stunden einfach auch gut, weil ich nur 2 Dienste im Monat
hatte. Wir hatten auch mehr Zeit, Woche hatte. Also wir konnten einfach mehr aufnehmen.
Ja, ist wirklich so, ne? Und jetzt mittlerweile müssen wir uns aussuchen. Was ich finde, sich nicht geändert hat, ist das Pflichtgefühl vieler Kollegen. Es sei denn, sie sind schon wirklich so runtergerackt worden und haben keine Lust mehr drauf. Aber das Pflichtgefühl, was hier vorhin angesprochen wurde, auch bei der Landrettung, das ist immer noch bei den Leuten. Ich kenne das auch, dass viele Kollegen kommen, obwohl sie eigentlich schnupfen mussten, Heiserkeit und sowas haben, teilweise irgendwas wehtut und dann einfach kommen. Und dann kriegt man aber mal einen blöden Spruch von oben, das habe ich von vielen anderen Kollegen irgendwo mal gehört auf den Wachen, wenn sie dann doch mal krank machen müssen, weil es ihnen nicht gut geht, weil es nicht schlecht ist, dann kriegen sie noch einen blöden Spruch an den Hals, so von wegen, ach so, jetzt macht der Herr wieder krank wegen so ein bisschen, obwohl sie vielleicht die letzten Monate immer unentwegt da waren, immer ja gesagt haben, ja, ich springe nochmal für jemanden ein. Und das wird dann auch nicht unbedingt geehrt.
Ja.
Finde ich schade.
Ja.
Ja, ist wirklich so.
Deshalb, ich kann es ja nur sagen. Also
Gott, wir sind ja nur am Meckern, ne?
Ja, es ist abschließend, wieder, aber ja nach so einer Aussage von so einem
Herrn Damen. Ja, da war ich auch schon 180.
Auch wenn das, wie gesagt, ich glaube, er hat es irgendwie ein bisschen anders gemeint, aber aus meiner Sicht spricht das irgendwie von Hilflosigkeit, wenn man sich jetzt anfängt, an so einem Wort aufzuhängen und dann auch noch direkt in Frage zu stellen, ob die Feuerwehren überhaupt Rettungsdienst machen sollen, da gebe ich ihm recht, prinzipiell sehe ich das auch nicht so. Also wenn man sich das mal anschaut, ich habe es ja schon mal gesagt, 80, ist einfach mal eine Zahl, aber eine sehr große Anzahl, weit über die Hälfte der aller Gefahrenabwehreinsätze sind Rettungsdiensteinsätze und nur ein sehr kleiner Teil sind Feuerwehreinsätze. Wie kann es also sein, dass die Feuerwehren dem Rettungsdienst sagen, wie er zu funktionieren hat? Das ist auch etwas, was ich nicht verstehe, worüber man durchaus mal diskutieren kann. Wenn das der Kern war des Ganzen, der Aufhänger, dann sage ich, okay, ja, darf ich nehme alles zurück, machen wir. Aber glaube ich jetzt tatsächlich nicht.
Ja.
Ich finde auch, es sollte eine Berufsrettung geben, was ja eigentlich eine gute Überleitung ist, denn wir sind ja
in Wien,
übermorgen bei einer Berufsrettung, aber in Österreich. Die aber nicht repräsentativ ist für Österreich, wurde mir direkt gesagt. Ach so. Die Wiener Berufsrettung, das ist so ein gallisches Dorf, weil der Rettungsdienst ist komplett freiwillig in Österreich.
Ah, da müssen wir nochmal aufs Land fahren, vielleicht einen Tag mal. Genau. So. Gucken wir nochmal bei Heidi vorbei. Nein, das war wieder Stereotypen-Denken. Eine coole Frage hatten wir noch, und zwar von der Liona. Die fragte nämlich, findet man überhaupt eine Vene zum Zugang legen, wenn der Unterarm voller Tattoos ist? Vielleicht auch der ganze Arm. Wir nehmen ja von dem ganzen Arm, weil wenn nur der Unterarm da ist, dann hast du noch andere Venen. Oder ist es vielleicht sogar lebensgefährlich, Tattoos überall zu haben, weil man dann die Venen nicht findet? Legst du eigentlich jetzt mal so gefragt, darfst du so von den Kollegen aus auch mal einen Zugang legen? Bist du da?
Yes.
Yes, ne? Auch als Retzern. Das geht bei uns eigentlich auch problemlos, wenn du es beherrschst. Gibt es auch so einen Flexhühlschein bei uns zum beispielsweise?
Das gibt es bei uns nicht. Ich sage mal, du musst die Vene fühlen, nicht sehen.
Ja, genau. Ne? Also es ist tatsächlich so. Natürlich ist Sehen toll am Anfang. Ne? Du guckst schon mal drüber, wo finde ich eine Gabelung, wo finde ich eine Vene, wo sehe ich eine Vene. Das sieht man aber auch, wenn man das Licht ein bisschen dreht oder den Arm ein bisschen dreht, auch mal so, wo es eine kleine Wölbung geht. Aber eigentlich fühlst du es, genau. Du musst nämlich auch palpatieren vorher. Ne? Du musst jede Vene, die du siehst, auch vorher palpatieren. Pulsiert sie, ist sie nicht vielleicht doch ein anderes Gefäß, was arteriell sein könnte. Geht gerade an der Ellenbeuge, kann das durchaus mal passieren, dass man arteriell auch punktiert. Das,
ach ja.
Ja, will man nicht. Und dementsprechend ist es nicht lebensgefährlich. Ich hatte immer, habe ich schon mal erzählt, das ist so ein Traumapatienten, der hatte tatsächlich an einer Stelle, wo man stechen soll, da eine Stelle freigelassen und gesagt, hier bitte einstechen, da triffst du definitiv. Hat auch geklappt. Was? Hat auch geklappt.
Also ich schaue tatsächlich alle, also es ist auch noch so ein, hat mir letztens jemand geschrieben, warum wir denn letztens hat irgendwer gefragt, seit wann das denn so wäre, dass man nicht mehr in die Ellenbeuge pieksen dürfte. Hä? Ja, das ist auch irgendwie so ein Trend, der hat sich durchgesetzt, keine Ahnung, aus Anopie, wo die Leute ja noch keine Zugänge, wo die Rettungsdienste ja noch nichts konnten, so nach dem Motto, dass man unten schauen soll, auf keinen Fall hier oben in die Venen, weil die braucht ja dann das Krankenhaus.
Da gibt es auch mehrere.
Ich schaue immer direkt oben tatsächlich. Und ich fühle einfach direkt, ich gucke gar nicht unbedingt hin, ich fühle immer hier genau. Das ist
so eine der sichersten, ne, wo man sagen könnte,
also wenn du dieses Rohr fühlst, dann weißt du eigentlich, kannst du blind reinstechen.
Also ich fange tatsächlich auch unten an, ne? Man beginnt ja immer unten mit den Venen, weil wenn man die obere zersticht, dann heißt es ja, dann kannst du unten eigentlich vergessen, dass du da noch was reinpieken kannst, beziehungsweise hast ein Problem. Deswegen fangen wir immer unten an und ja, wir wissen, viele mögen den Handrücken nicht. Dann gibt es ja noch diese sogenannte Anästhesistenvene am Handgelenk, ja, auf der Speichenseite, auf der Radialisseite, ne, die man dann immer mal raussuchen soll. Dann geht man immer weiter hoch so und versucht hier eben die einzelnen Venen zu finden. Deswegen also, das ist nicht lebensgefährlich, darf man ruhig weitermachen. Natürlich erschwert ist es trotzdem, finde ich schon. Ne? Sehen ist manchmal eben schon mit toll, wenn man das sieht. Ja, und dann eine letzte Frage, die ich jetzt hier auch mit reingenommen habe, von der Susan oder Suzanne geschrieben. Also fand ich ganz toll. Erstmal dachte ich, es geht um Neurologie, weil sie ist nämlich Assistenzärztin der Neurologie. Und sie sagt immer, sie ist so eine der Ärztinnen, die immer nervt und auf die Minute genau wissen möchte, welche Symptome wann wohl angefangen haben. Zu ihrer Verteidigung sagt sie übrigens, das Lysefenster ist halt ein Fenster, wo man manchmal eben auch die Minuten zählt. Und bei Krampfanfällen, Synkopen, Schwindelanfällen und sowas, da kommt es dann eben auf das ganz Genaue an. Deswegen wollen die Neurologen das genau wissen. Also wir sollen uns da nicht nochmal drüber beschweren oder wissen es jetzt eben, warum das so ist. Es macht in der Differentialdiagnostik wohl schon einen Unterschied. Aber eigentlich hat sie was wegen dir wieder geschrieben, ja. Weil du wieder was gesagt hast.
Was habe ich wieder gesagt?
Ja, Folge 69. Die hat sie sich schon mittlerweile dreimal angehört und da hat sie geschrieben, durchaus eine gute Folge. Das ist schon mal ein Lob. Nur eins gibt ihr ein mulmiges Gefühl, das Thema Akzeptanz von LGBTQ+-Community und es bleibt immer ein schwieriges Thema. Sie selbst ist lesbisch und durch ihre durchaus gebildete westliche Familie wird dieses doch nicht akzeptiert. Ja, also ist wohl schwer gefallen, das Ganze generalisiert gesagt wurde von dir, dass er ein östlich nicht so gebildetes Problem ist. Das hast du tatsächlich westlich gesagt, ich habe mich entsinnen. Ja, wegen westlich und Ost, wegen Westen und Osten. Sie sagt eben auch, zugegeben erfahre auch ich, dass es meist weniger akzeptiert wird von Menschen, die nicht aufgeklärt sind. Aber es gibt auch leider in allen Ausbildungsstufen diese Nicht-Akzeptanz. Ich war mal befreundet mit der Ärztin, die mir die Freundschaft gekündigt hat, nachdem ich mich geoutet habe. Und die war westlich übrigens und gebildet. Ja, ich verstehe. Krass. Ja, also deswegen, also dass das in deinem Bild nicht geht. Aber sie sagt eben auch, sie weiß schon, dass du ein Ally bist, ein Straight Ally.
Was ist das?
Das ist quasi jemand, der mit seiner, also wie nennt man das denn? Ein Hetero, der sich auch wie ein Mann fühlt. Du bist ein Mann, ein Heteromann, der aber die LGBTQ-Community komplett akzeptiert und auch unterstützt und so weiter.
Das bin ich.
Also lobende Worte. Na, bloß sie hat eben Angst gehabt, dass das vielleicht falsch verstanden wird. So von wegen dann nur, dass die Ossis hier so Community-Fans sind. Ja, also wir Ostdeutschen. Na, so ist es nicht. So, jetzt haben wir hier schon wieder fast eine halbe Stunde. Ihr wisst, was das bedeutet. Kurze Verschnaufpause. Ihr könnt jetzt hier den Herrn Damen nochmal schreiben. Und sollte Werbung kommen, habt ihr dafür genügend Zeit. Also bis gleich.
Hoffentlich nicht von den Grünen.
So, das hoffentlich habt ihr jetzt vergessen, die Aussage. Oh, das war jetzt aber, naja, wir wurden mal kurz politisch hier.
Ne? Aber das muss man ja dazu sagen, ich hatte ja mit der Bundestagsabgeordneten da mal ein Live auf Insta.
Ich wollte gerade sagen, du warst ja schon mal
mit dem Online. Und da sagte sie, ne? Da fing sie auch wieder an zu reden. Ja, der Herr Dahm, der ist ja auch Notarzt und Oberarzt und bla 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 bla, wo ich mir denke, bla 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 bla. Ja, ist er Notfallsanitäter? Ist er 20 Jahre RTW gefahren? Nein, okay, dann still sein. Und auch die... Das merkst du komischerweise. Der Mark Felsen, Dr. Mark Felsen, ja, den wir ja hatten, da merkst du ja direkt, der ist mal selbst als Rettungsassistent auf dem RTW gefahren. Ja. Ja? Du merkst einfach, der ist voll auf Augenhöhe, der weiß, wie der Laden läuft. Der würde niemals zu dem RTW gehen und sagen, nee, das glaube ich dir aber nicht, was du da erzählst. Oh. Der überlegt sich eher, wie könnte man die das noch reduzieren. Ja. Trotzdem ist er aber natürlich von der ärztlichen Seite, dass er sagt, naja, hatte der Patient denn vielleicht trotzdem was? Oder wie kann das denn sein? Passt auf, dass ihr euch in eurem ganzen, das ist alles Quatschwahn, nicht komplett verirrt und dann die Notfallpatienten überseht. Ne?
So, ja. Ich will mal ein paar E-Mails wieder triggern. Ich bin mal gespannt, ob man sich da zurückmeldet. Ich bin aber auch der Meinung, dass Leute, die direkt aus dem Gymnasium in das Medizinstudium reingerutscht sind, weniger Sozialkompetenz haben. Das war eine Aussage. Das ist jetzt irgendwie erstmal eine These, die muss man beweisen. Aber ich habe das tatsächlich auch so. Viele, viele Notärztinnen und Notärzte, die ich kenne, die vorher schon im Sanitätsdienst waren, die irgendwas gemacht haben, die vielleicht sogar vorher gar nicht Medizin studiert haben, sondern wirklich erstmal im sozialen Bereich oder ne, ein freiwilliges soziales Jahr oder was auch immer gemacht haben, mit denen komme ich einfach besser klar. Mit denen quatsche ich, die hören einem auch zu. Wir sind nicht das mindere Volk, in Anführungsstrichen, im Rettungsdienst. Und da haben wir ein weitaus besseres Kumpelverhältnis, die arbeiten mit uns besser zusammen als eben die, die wirklich ja nur in ihrer Bubble sind, in ihrer Mediziner-Bubble und dann kommen sie nachher raus in diese Hack- und Rangfolge und da sind wir nun mal als nichtärztliches Personal weiter unten im Rettungsdienst, einen aber dann auch so behandeln leider. Könnt ihr ja gerne was zu schreiben. Ich bin mal gespannt. Der Klaus, der wird sich wahrscheinlich wieder als Erster melden. Der kommentiert das übrigens, während er die Folge hört, kommentiert er immer per iMessage.
Hört er immer noch?
Ja, immer noch. Und ist immer noch dabei und sagt auch immer, oh, da hatte Louis was gesagt, aber du hast es ja noch korrigiert. Oder ich habe was gesagt und du hast es korrigiert. Also er ist immer dabei. Liebe Grüße nochmal nach Schleswig-Holstein an den Klaus und
also,
Familie.
Ja, wie gesagt, nichts gegen Notärzte,
nein,
Ärzte oder sonstiges.
Nein,
aber
schöne Tragehilfe.
Man muss halt dann schon trotzdem irgendwie, also ich finde das dann immer einfach schade, das muss man einfach sagen, das ist so ein Problem irgendwie. In Deutschland schaut man sehr auf den akademischen Grad. Mhm. Und dann, wenn du Arzt bist, hast du eigentlich von allem direkt Ahnung. Also das ist ja auch dann, ja, also nee, also der vom Rettungsdienst, der hat Ahnung, das ist ja der Professor, Doktor sowieso, ja. Ärzteleiter, bla, noch nie auf dem RTW gesessen, ja, nichts anderes gefahren außer NEF. Also ich finde einfach, da muss man schon reflektiert genug sein zu sagen, kann ich einfach nichts zu sagen. Ja. Also die NEF-Einsätze, die sind noch okay, aber ja, und das fehlt mir dann einfach. Und schade, dass so jemand dann in der Politik quasi auch noch so dann in die Bresche springt, irgendwie kontra. Ja, das ist schwierig.
Das Problem hatten wir übrigens während der Corona-Pandemie auch, ne? Der Arzt hat gesagt dies und jenes und so weiter, deswegen setze ich meine Maske nicht auf.
Das war das Beste, dass irgendwelche Ärzte vom Gesundheitsamt auf einmal anfingen, die null Ahnung hatten, vom Rettungsdienst anfingen zu sagen, ja, dann brauchst du jetzt auf jeden Fall einen RTW. Und das sagte doch auch der Marc beim Thema Verlegungen durch den Telenotarzt. Er sagte, dass tagtäglich passiert ist, dass Verlegungen als RTW-NEF-Verlegung angefordert werden und durch den Telenotarzt runtertriagiert werden auf den KTW, weil die Ärzte im Krankenhaus einfach keine Ahnung haben, wie der Rettungsdienst funktioniert. Ja?
Daran dachte ich vorhin auch noch, ne? Was der Telenotarzt in meinem kleinen Praktikum, was ich da hatte, alles abgewälzt hat. Ne? Der Leitstelle sogar, also die Leitstelle unterstützt hat und gesagt hat, also ich mache das, kein Problem. Und dann auch teilweise Patienten auch schon vorab gefragt hat und dann einfach drauf kam, da reicht ein NKTW aus oder sowas.
Ne? Wobei man auch sagen muss, also der Telenotarzt, wie er in Aachen ist, würde ich sagen, ist ein perfektes System. Mhm. Man merkt aber irgendwie andere, das ist ja leider auch schon wieder so eine Rettungsdienstkrankheit, andere Kreise holen sich diesen Telenotarzt, wollen den aber völlig anders dann einsetzen. Also versuchen das dann wieder zu verschlimmbessern, so in Anführungsstrichen.
Naja,
also
wir können das noch besser, ja genau.
Ja genau, der Telenotarzt soll dann nur bei irgendwelchen chirurgischen Eingriffen, weil er dann auch zugucken kann. Also ganz die merkwürdigsten Systeme. So wie in Aachen finde ich es eigentlich perfekt. Ja. Einfach ein Ansprechpartner, eine eigene Stabsstelle, kann man ja eigentlich sagen, der so Verlegungen koordiniert. Perfekt, würde ich mir übrigens auch bei uns wünschen, was wir uns da an Verlegungen schenken könnten.
Ja. Ich auch, fand das auch gut und so weiter. Ich habe mich dann mal umgehört, beziehungsweise umgesehen auch, weil wir ja gesagt haben, dass wir bei uns auch ein System haben. Und das ist wahrscheinlich das gleiche Kommunikationssystem übrigens. Also auch mit diesem, ich weiß gar nicht, wie es nochmal hieß, dieses Ding, was du am C3 hast, wo die Headsets anschließen.
Peepbox.
Ja, genau, so hieß die. Und die haben sie da oben bei uns oben auch. Wie das jetzt natürlich bei denen in Leitstelle aussieht, das würde ich gerne nochmal sehen. Da werde ich nochmal vorbeigucken. Also soll das jemand da hören und einen Kontakt herstellen können? Gerne, ich komme gerne mal vorbei.
Es hat sich mittlerweile bei uns eingebürgert, bei einer Verleg 2. Da schaut man schon, was steht da drauf. Also Verlegung RTW-NEF. Mhm. Mit Sonderrechten steht das AKS.
Ja. Ja.
Akutes Kommunalsyndrom. Mhm. Hat es sich schon eingebürgert. Der Notarzt wartet in der Halle. Und sagt dann schon, ja, ihr geht dann gucken, dann sagt er mir, bestellt er mich ab, wenn der nicht braucht. So, weil wir alle schon wissen, dass das wieder eine völlig übereskalierte Verlegung ist. Wenn der Patient atmet und nicht intubationspflichtig ist oder wird absehbar, dann warum soll der Notarzt dann da begleiten? Aber ja, wird trotzdem angefordert, Ressourcenverschwendung. Und ich glaube sowieso, Rettungsdienst bzw. Gefahrenabwehr sind die Meister in Ressourcenverschwendung. Also ja.
Genau, ich wollte gerade sagen, bevor wir hier wieder ausufern, denn hier hat sich noch die Nina beschwert, sie ist 14 Jahre alt übrigens, ja, erstmal, dass wir hier jetzt seit den letzten Wochen unseren Podcast immer verspätet rausbringen. Was ich ja nicht so sehe, ist, was nur einmal passiert, zumindest mit dieser Hauptfolge. Aber sie hätte auch gerne mal wieder ein bisschen was, wo man so richtig schön toll Themen erklärt und abgearbeitet hat. Diese Folgen schätzt sie nämlich sehr. Sie würde sich gerne wieder über ein bisschen Input und Wissen freuen und nicht nur über Diskussionen. Das wollen wir heute auch machen. Das haben wir uns zu Herzen genommen und das Thema, ich hoffe, ich habe es jetzt nicht so doll abgerissen, das andere, aber ich denke mal, wir haben jetzt hier schon gut darüber geredet, soll heute mal
Oberleitung.
Ah, nein, dann nicht noch das Thema. Nein, das können wir am Ende nochmal dann sagen. Aber Anamnese und Vorerkrankungen sein. Also warum sind Anamnesen für uns im Rettungsdienst eigentlich so wichtig? Was solltet ihr immer bereithalten, wenn wir mit dem Rettungswagen kommen? Einiges haben wir schon mal in vergangenen Folgen erklärt. Ich glaube, so in den allerersten Folgen, da haben wir es mal angesprochen. Aber heute kann man auch mal ein bisschen drauf eingehen, was da im Detail, warum ist das eigentlich so wichtig für uns und was erfahren wir aus solchen Sachen immer? Und so die typischen Sachen, die wir immer erstmal für die Anamnese brauchen, ist natürlich die Gesundheitskarte.
Die Krankenkassenkarte.
Das ist immer, glaube ich, so die nervigste Frage, die ich, glaube ich,
haben immer
so
habe.
Du kommst als Rettungswagen rein. Ich bin immer wirklich so, ich stelle mich kurz vor, sag dann, was los, und möchte dann schon erfahren, warum wir hier sind. Und dann kommt dann der NEF-Fahrer 5 Minuten später oder vielleicht 2 Minuten später rein. Du bist gerade noch voll in der Anamneseerhebung. Und er so, ja, haben Sie eigentlich mal eine Gesundheitskarte da? Ja, also komplett, oder auch der Arzt oder die Ärztin, die dann irgendwie schon anfängt, da mal zu diagnostizieren, zu behandeln. Und da haben Sie mal eine Karte da.
Ne? Das Wichtigste.
Damit er halt auch was zu tun hat, damit er auch mal in die Mappe schreiben kann.
Richtig.
Ja. Ah, nee, aber gehört eigentlich nicht zu Mr. Anamnese, ist nur zur Datenerhebung. Aber was solltet ihr auf jeden Fall immer mit dabei haben? Medizinplan, also eine Medikamentenliste wäre toll.
Der Medizinplan, die Medikamentenliste
auf jeden Fall. Ne?
Ja, eine Medikamentenliste ist übrigens deutlich zu bevorzugen einer Box mit 50 Schachteln.
Das ist so toll, oder? Oder eben nur noch die Box mit den Tabletten drin.
Ja, oder?
Die Dosierbox, ja. Die finde ich am geilsten. Ja, gucken Sie mal, dann nehme ich die Tablette. Sie wissen ja, was es ist.
Ach, du meinst diese, wie heißen diese, wo Montag bis Sonntag draufsteht? Die haben ganz bestimmt einen Namen.
Kriegen wir nochmal raus irgendwie.
Schreibt uns direkt jemand jetzt dann.
Aber diese Boxen eben, diese Tagesboxen. Ne? Und nein, wir erkennen nicht an jeder Tablettenform, welche das sind. Deswegen ist ein Medplan immer toll. Es gibt manche, die machen das auch ganz fleißig auf so eine Scheckkarte und schreiben dann auch so 1-0-1, ne, für morgens, mittags, abends und vielleicht noch eine 1 dahinter, wenn es nachts eingenommen werden muss. Vielleicht auch die Dosierung. Was ich an Medplänen immer toll finde, schicke ich nur mal gerne an alle Hausärzte raus. Schreiben Sie bitte manchmal auch einfach drauf, wofür es ist. Es gibt Medikamentennamen, Handelsnamen. Oft steht der Wirkstoff daneben, aber manchmal weiß ich das auch einfach nicht. Ne?
Ach ja, der Unwissende.
Nö, ist so. Da muss ich nachgucken. Sieht zwar doof aus,
das sind die besten Medikamentenpläne vom Hausarzt ausgedruckt.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn da tatsächlich auch noch draufsteht, wofür man es nehmen soll. Genau.
Genau. Ne? Und da hast du einen QR-Code manchmal oben drauf. Wenn du so einen super Code lesen kannst, dann wird das auch nochmal angezeigt. Aber das ist erstmal ganz cool. Letzter Krankenhausbericht. Oft die Diskussion, ja, das ist doch ein Arztbrief, den habe ich meinem Arzt gegeben und dann auch nie wiedergegeben. Macht euch eine Kopie bitte davon.
Wobei eigentlich der Hausarzt, ein guter Hausarzt, macht sich auch nur eine Kopie.
Auf jeden Fall. Na, aber einige haben es eben auch nicht da. Also wenn ihr das letzte Mal im Krankenhaus wart, bewahrt euch das irgendwo in der Nähe, vielleicht sogar des Medikamentenplans auf, damit wir da mal reingucken, welche Vorerkrankungen sind denn schon da? Was ist passiert? Was wurde das letzte Mal festgestellt? Ist es vielleicht sogar das gleiche wie das letzte Mal? Oder eben eine Pflegemappe. Also wenn der Pflegedienst zu Hause doch ist, die schreiben sich ja gerne mal einiges auf. Die haben meistens auch einen Überleitungsbogen mit drin. Wenn nicht, dann bitte auch mal selbst reingucken. Das dürft ihr, das ist eure Mappe quasi, die liegt ja da. Beziehungsweise bei euren Verwandten, haben die wirklich alle Vorerkrankungen aufgeschrieben? Manche sind nicht unbedingt immer erfasst da drin. Ne? Vielleicht wichtige Sachen. Dann bitte nachtragen lassen. Nicht selbst nachtragen, einfach nachtragen lassen, ne? Damit das ordentlich aussieht. Das sind eigentlich auch immer so die Indizien, nachdem ich das zuerst gucke. Und ich möchte eigentlich auch nicht immer Columbo spielen. Es ist gut, wenn ihr das mit euren Angehörigen oder Kids oder wie auch immer Partnerinnen und Partnern selbst klärt, wo eure Sachen sind vorher, für den Fall der Fälle, dass ihr das mal brauchen oder dass wir das mal brauchen. Ne? Und dann geht es eigentlich schon los. Denn
da kommt immer wieder die Klassikerfrage, gibt es Allergien?
Ja, genau. Ne? Sogar Allergien, Allergiepass. Manche legen auch schon, das finde ich immer ganz
dann
süß.
Dann kommt erstmal ja Heuschnupfen, dann gegen Medikament.
Also ausgebreitet ihre ganzen Pässe, so Illiquis, Falitrom, ich habe noch einen Herzschrittmacher, hier ist noch mein Notfallpass, das ist meine Blutgruppenpässe, das ist mein Organspendeausweis und das ist meine IKEA-Karte. Ja, also falls sie Punkte einsammeln. Und die Zuzahlungsbefreiung, die sie immer mitnehmen wollen. Ja.
Und ich bin privat auf Station, ganz wichtig.
Ja, deswegen kommen wir mal mit Mercedes vorgefahren, das ist schon mal, da haben wir ganz gut. Ja. Genau, nee, ansonsten was machen wir denn? Wir fragen erstmal einen Patienten, ne, was los ist.
Also, wolltest du das Sampler-Schema erklären?
Nee, oder? Das haben wir schon mal gehabt.
Das haben wir schon mal erklärt.
Ja, es geht jetzt wirklich um reine Vorgeschichten, um wen packt man, wie fragt man.
Was haben sie denn für Vorerkrankungen?
Ja, genau.
Weil man sich das ja meistens, das Medikamente kommt ja vor den Vorerkrankungen bei Sampler. Mhm. Kann man sich ja schon herleiten von den Medikamenten her, was der Patient für Vorerkrankungen hat.
Genau, aber eigentlich fragst du ja immer erst die Symptome ab. Also, was ist jetzt gerade? Ne? Das kannst du ja mit geschlossenen, offenen Fragen machen. Ne? Erzählen Sie mal, wie.
Also ich komme eigentlich immer rein und sage, Sie haben den Notruf gewählt, was passiert?
Genau, sage ich aber auch, der Rettungsdienst ist da, ja. Womit können wir denn jetzt helfen?
Wenn, dann geht es erstmal los, also vor 6 Monaten. Dann immer die Frage, was ist denn jetzt akut passiert, bevor Sie angerufen haben? Nicht, was ist vor 6 Monaten gewesen, was ist jetzt
passiert?
Ja,
das war ja vor einer Woche, da haben wir ja und so weiter, ja.
Also man müsste man erstmal alles verstehen quasi.
Ja.
Was ihr auch nicht vergessen dürft, dass viele Patienten, also das, oder das ist ja in so Akutfällen, Krampfanfall, Synkope, sonstiges, ja. Ist das so, dass wenn wir kommen, natürlich ein ganz anderes Bild haben, als wenn ihr anruft. Weil meist so Akutzustände, sofern es jetzt nicht irgendwie eine Reha ist, gar nicht mehr bestehen, wenn wir ankommen. Also so ein Krampfanfall, der ist schon abgelaufen meistens. Ein Patient ist nach einer Synkope wieder wach ansprechbar. Oder der Fieberkrampf, das prominenteste Beispiel. Das Kind läuft blau an, man denkt, das stirbt und ist aber wieder quicklebendig, wenn wir da sind. Dann dürft ihr das natürlich nicht vergessen, dass wir dann vielleicht auch das anders einschätzen und gar nicht so dieses Drama, so, oh mein Gott, weil wir kamen die Situation ja nicht mehr, wir haben dies ja nicht erlebt. Nicht?
Aber wir kennen diese Situation. Also wir wissen auch, dass es dann schon da war und lassen uns das gerne auch mal im Detail beschreiben. Bloß bitte, wie gesagt, holt jetzt nicht das Mittagessen von letztem Sonntag raus und sowas und sagt, ja, also da haben wir das und jenes gegessen, was auch immer.
Ne? Letztlich, aber es hängt ja auch immer davon ab, also das ist jetzt natürlich schwierig, das allgemein zu formulieren, aber es gibt eigentlich immer so Standardsachen, wo man immer dann fragt. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, wenn jemand gestürzt ist, ist ja offensichtlich Kopfplatzwunde, fragt man immer, nehmen Sie blutverdünnende Medikamente? Weil dann, wenn er ASS, Heparin, sonst was nimmt, also oder Makumar, dann muss er ein CCT bekommen, also ein Bild
vom Kopf.
Also
wenn er auf den Kopf gefallen ist. Ne?
Richtig, weil es ja sein könnte, dass er einblutet.
Ja.
Oder das ist dann immer wichtig, kann man übrigens schon am Puls fühlen, wenn er arrhythmisch ist, weiß man meist, aber er hat wahrscheinlich ein Vorflimmern.
Und dementsprechend bekommt er wahrscheinlich auch Blutverdünner
oder Digitoxin
und sowas, genau. Na, also wir sehen anhand der Medikamente auch teilweise schon, was ihr für Vorerkrankungen habt. Na, wenn ich zum Beispiel sowas wie Bisoprolol, Ramipril, Amlodipin und was es da nicht alles gibt, das sind alles Blutdruckmedikamente.
Simvastatin ist Cholesterin.
Ich wollte gerade sagen, das sind Cholesterinsenker. Aber auch da kann man schon mal von ausgehen, bei erhöhten Cholesterinwerten hat man meistens auch einen erhöhten Blutdruck. Da fragt man dann schon mal nach. Metformin zum Beispiel ist dann, ne, Diabetiker, Diabetes mellitus und da kommen wir schon mal hin. Also daran erkennen wir das schon, deswegen nicht ganz so erstaunt. Man, die gucken ganz erstaunt, woher wissen Sie das denn? Ich sehe es ja an den Medikamenten. Ne?
Der Experte.
Ja, das wirkt manchmal wirklich so. Und dann ist es aber eigentlich immer ganz easy. Dennoch fragen wir euch auch nach der Vorgeschichte. Und da könnt ihr dann durchaus mal raushauen, wann ihr was wo hattet. Es kommen auch einige, die schon konkret eine Liste geschrieben haben, wann sie einen Schlaganfall hatten. Ist sowas schon vorbekannt? Gab es schon mal einen Stand oder ähnliches?
Dafür ist das immer ganz wichtig, wenn man eine Vorerkrankung am Herzen hat. Ja. Das ist immer ganz wichtig, so einen Arztbrief zu haben, weil da sieht man dann, was im EKG zuletzt befunden wurde.
Genau.
Weil wir sehen dann meist so ein EKG und fragen uns dann, es sieht jetzt nicht aus, wie es aussehen sollte. Die Frage ist das vorbekannt? Weil wenn man mal einen dicken Herzinfarkt hat oder sonstige Vorerkrankungen am Herzen, dann verändert sich einfach die Erregungsweiterleitung über den Herzmuskel. Und das sieht man dann auch. Und das ist aber wichtig. Oder die klassischen Blockbilder, Schenkelblock, sonstiges.
Na, man spart sich auch Zeit in der Klinik. Ihr kommt ja nicht immer in dieselbe Klinik als Patienten. So, und dann kommt ihr mit diesem veränderten EKG und das wird quasi doppelt diagnostiziert, weil wir keinen Arztbrief gefunden haben und wir nicht wissen, ist das Ganze eben alt oder ganz frisch. Und dementsprechend könnt ihr euch wirklich viel Ärger und auch Stress selbst ersparen im Krankenhaus. Einige Tests auch vor allen Dingen, wenn wir einfach schon wissen, was los ist. Vielleicht bleibt es auch dabei, dass ihr mal zu Hause bleiben könntet. Das muss aber dann eher so ein Notarzt eben entscheiden. Finde ich immer super, weil in so einem Diagnostikbrief, der sagt euch manchmal nicht so viel, uns aber umso mehr, wenn wir wissen, dass ihr viele Extrasystolen habt, wenn wir wissen, ihr habt eine Mitralklappeninsuffizienz oder eine globale Herzinsuffizienz, einen Schenkelblock, was auch immer, dann wissen wir, dass es so ist. Ne? Oder ein neues Vorhofflimmern, dass ihr schon regelmäßige T-Senkung habt, was ja für uns erstmal ein ACS-Verdacht ist, beziehungsweise ein Herzinfarkt-Verdacht, zumindest myokardtechnisch erstmal die Alarmglocken läuten und wenn das aber im Brief drin steht, dass das
technisch läuten die
Alarmglocken. Das ist immer wieder neue Begriffe von Sammy. Schön, ne? Und ich fand das immer gut, aber deswegen sind solche Briefe ganz gut. Ja,
hier, Rettungswagen 15, also hier myokardtechnisch läuten gerade die Alarmglocken. Also.
Ja, stell mal die Alarmstufe hoch auf, entläuten die Glocken. Genau, nee. Aber da stehen dann auch gerne mal Vordiagnosen drauf. Ne? Das heißt, dass, in so einem Arztbriefen steht meistens auch drin, dass ihr Diabetes habt, dass ihr eine Art arterielle Hypertonie habt, also Bluthochdruck, ja, dass ihr vielleicht eine Niereninsuffizienz habt, was für uns übrigens auch wichtig ist. Und der Gunnar hatte mir aus der Leitstelle Stralsund gesagt, wir haben in einer Shorts-Folge ja über Hitzeerschöpfung geredet. Und da habe ich dann gesagt, naja, und im Rettungsdienst, da gibt ihr dann eben mal so eine Vollelektrolytlösung. Da hat er mir gleich gesagt, und was ist mit den niereninsuffizienten Patienten? Den gibst du jetzt auch einfach so weit, ja? Und dann erhöhst du den Kaliumspiegel und so, und das geht ja gar nicht. Bin ich erstmal drauf eingestiegen, bis ich zu der Folge heute nochmal ein paar Sachen durchgelesen habe. Und dann bin ich über eine Studie gestolpert, die tatsächlich geguckt hat, ist es gut, immer Nazel zu geben, also bei niereninsuffizienten Patienten?
Gibt ihr Nazel?
Nee. Ich gebe auch mal Vollelektrolyt. Also wir haben es. Ne, wir haben Nazel Infusionen. Also,
ach, wir haben so kurze Infusionen, glaube ich.
Ja, nee, wir haben kurze und aber auch die langen. Und in der Studie hat man aber tatsächlich festgestellt, dass es doch besser ist, eine Vollelektrolytlösung zu geben aufgrund des Chlorgehalts, was sich mit dem Kalium verbindet und so weiter. Und man durchaus das Kalium ein wenig mit erhöhen kann. Es hat in der Studie tatsächlich gezeigt, dass es trotzdem zu einem besseren Outcome bei Patienten mit Niereninsuffizienz kam, als wenn man nur NaCl als gibt. Und da hat man irgendwie so 1080 Milliliter.
Ist natürlich jetzt Niereninsuffizienz und dann Hitzeerschöpfung völlig die Höhe. Ja, ist natürlich auch der Endgegner dann rettungsdienstlich. Absolut, ne? Letztlich muss man sagen, wie viel, also wir bringen den Patienten in den 10 Minuten jetzt nicht um.
Nein. Und die Nieren werden das auch überleben jetzt erstmal. Ja. Das kann man in der Klinik dann immer noch gegenbehandeln. Ne?
Mit den 500 Millilitern. Da drin ist, muss man sich auch fragen.
Genau.
Aber was sehr viele nehmen, ist ja L-Tirox wegen Schilddrüse. Aber mir ist jetzt noch kein Fall irgendwie groß bekannt gewesen, wo mich das jetzt außergewöhnlich interessiert.
Eine Hypothyreose kann auch mal zu ACS-symptomatischen Symptomen, also zu Symptomen kommen.
Aber ich hatte es noch nie so.
Nee.
Thyrotoxische Krise.
Ist also ja so. L-Thyroxin ist ein Medikament, was einfach das Hormon, was die Schilddrüse normalerweise ausschüttet, einfach ersetzen muss, weil die Schilddrüse nicht mehr arbeitet. Ne? Das ist super wichtig, denn die Schilddrüse, die sorgt dafür, dass euer Stoffwechsel funktioniert, dass das nicht alles übersäuert, ne, oder beziehungsweise basisch wird. Dafür ist ja die Schilddrüse da, und wenn die ausfällt, dann kann das eben zu Müdigkeit, Schlappheit, Bradykardien und alles mögliche andere führen. Dafür ist dieses Hormon da. Das ist eine kleine Tablette, die nimmt man einmal am Tag, und dann sorgt das dafür, dass das alles funktioniert. Wenn dem eben nicht so ist oder man das nicht mitbekommt und dann mal zum Arzt geht, dann hat der meistens die Diagnose dafür. Ne? Wenn man merkt, man ist immer wieder müde, schlapp, kann nicht mehr, hat zum Beispiel auch diese typischen Belastungsdyspnoen, also Atemnot bei Belastung. Und dann denkt man immer gleich ACS-Verdacht, und dann merkt man, okay, die Schilddrüsenhormone sind gar nicht mehr so vorhanden im Blut.
Haben wir aber echt viele.
Ja, sehe ich oft ganz,
also
ganz oft.
Also viele nehmen L-Tirox, auch junge Menschen. Das ist echt, echt krass.
Ne, auch viel Cholesterinsenker. Ich habe mal gehört, dass es Hausärzte gibt, die geben gern Blutverdünner vorsorglich bei älteren Damen und Herren.
Habe ich tatsächlich auch schon gehört,
So ASS mal so 100 Milligramm immer mal, nehmen Sie mal ruhig, das ist immer ganz gut. Ja, also das sind auf jeden Fall so Sachen, die müssen wir immer wissen. Für uns ist das auch immer wichtig, vor allen Dingen, weil wir ja auch Medikamente geben. Die haben ja gewisse Wechselwirkungen auch mit anderen Medikamenten. Das berühmteste Medikament bei Nitroglycerin-Gabe, also bei Nitrogabe, Nitrolingual, was soll man da immer abfragen, weißt du es noch?
Ein Medikament, Viagra soll man
abfragen. Ja, genau, potenzsteigernde Mittel, ne, weil die den Blutdruck ja auch mit senken sollten. Und dass es auch mit verstärkt wird. Ja. Also das ist so eine der berühmtesten Wechselwirkungen, die man sich, glaube ich, immer in der Rettungsdienstschule gemerkt hat.
Ansonsten ist das ja hauptsächlich aber bei den Notfallmedikamenten, also viele haben ja in dem Notfall gar keine Nebenwirkung, keine Nebenwirkung, keine Kontraindikation. Adrenalin zum Beispiel. Ja, beispielsweise. Aber bei Ketanest oder so Schmerz muss man ja schon gucken, was genau hat der Patient für Vorerkrankungen, irgendwas am Herzen. Okay, da muss man schon überlegen, will man das wirklich machen.
Ja, oder auch bei Schwangerschaft kannst du nicht alles geben.
Zum Beispiel, das ist natürlich
dann auch im Notfall auch solltest du da eher zurückhaltend sein. Ja, aber deswegen sollte man das da auch mitteilen. Ne? Und wenn ihr das nicht sofort machen könnt, weil das irgendjemand im Raum nicht erfahren darf, dann kann man uns da auch irgendwelche versteckten Hints geben oder sowas, und dann kriegen wir das bestimmt auch hin.
Also das ist tatsächlich auch bei Frauen immer ganz wichtig, wenn es irgendwie um Unterbauchschmerzen oder sonstiges geht, irgendwas neu aufgetreten. Könnten Sie schwanger sein? Dann immer, nein, könnte ich nicht. Fragt man ja, warum können
Sie
nicht schwanger sein?
Sind Sie unfruchtbar?
Dann Partner, verhüten Sie? Nee, ja, Partner habe ich, verhüten tue ich nicht. Dann könnten Sie doch theoretisch schwanger sein. Also nur weil ihr es nicht glaubt, heißt es nicht, dass es nicht sein könnte.
Stimmt allerdings. Aber wir werden den Test mit euch auch nicht jetzt vor Ort machen. Genau. Fand ich aber gut. Auch zum Beispiel, ob es irgendwelche Verletzungen gab. Wir hatten letztens eine Patientin, die ist vor zwei Wochen auf die Nase gefallen. Und zwar wirklich sprichwörtlich. Diesen Stolpersturz auf den Kopf, ist damit dann nach Hause gegangen, ist nur zum Hausarzt gegangen, der hat ihr nur ein Schmerzmedikament gegeben wegen der Kopfschmerzen. Oh, schwierig. Und sie hat nach zwei Wochen wieder angerufen, weil sie immer noch anhaltende Nackenschmerzen hatte. Und jetzt auf einmal tierische Kopfschmerzen. Auf einmal so diese schlagartigen Kopfschmerzen. Auch da wieder die Alarmglocken, die auch bei der Notärztin geläutet haben. Sie selbst Unfallchirurgin. Und hat dann gesagt, das bringen wir doch mal in die Neurochirurgie und tatsächlich eine Einblutung im Hirn. Ne? Eine ganz leichte, nicht diagnostiziert worden vorher. Und das war Glück, also Glück in Anführungsstrichen.
Dass wobei, wenn sie das nach zwei Wochen wahrscheinlich eine Sickerblutung oder
ja, so. Ja, war eine kleine Sickerblutung. Aber hat man dadurch erst mitbekommen, weil sie tierische Kopfschmerzen hat. Auch diese Nackensteifigkeit, man könnte auch an Meningitis denken. Vielleicht war sie ein bisschen.
Oder vertebrale Dissektion.
Ja, ne, also, aber wie gesagt, man hat das dadurch festgestellt. Geht vieles leider auch nur, das müsst ihr uns auch leider entschuldigen, nur im Krankenhaus, weil wir da Bildgebung haben, weil wir da Blutbefunde haben. Übrigens mal so ein letztes Blutbild ist auch mal ganz toll, wenn ihr so eine Liste habt mit einem Arzt. Manche können das ja lesen, boah, nicht alle.
Blutbilder bin ich vollkommen raus. Ja, also Klick oder ja, sowas ist noch ganz interessant.
Ja, genau. Aber man hat ja manchmal auch diese Referenzwerte zum Glück, ne, dass man ja sieht so.
Das kann jeder. Einmal in die Referenzwertliste schauen. Am besten ja noch schwarz markiert, wenn der Wert drüber ist, dann weiß man, ah, ja, ja,
das ist ein bisschen erhöht. Ne? Ach, das sehen Sie ja. Ja, das sehe ich, das sehe ich. Ja, was kann denn helfen noch? Also ja, man kann natürlich immer alles draußen liegen lassen, möchte man in der Wohnung, aber nicht.
Der letzte Stuhlgang und Wasser lassen.
Ja, genau. Ja,
du lachst.
Also ja.
Das ist wichtig.
Nee, auf jeden Fall.
Gerade bei so Rückenschmerzen diffus in der Nierengegend.
Ja.
Klopft man ja dann mal ab.
Ja, oder kam viel Urin in letzter Zeit oder eher weniger? Ne,
was oder ja brennt es beim Wasser lassen, Durchfälle, das wird ja dann, führt ja meist zu einer Isolation dann auch im Krankenhaus. Ja.
Auch wenn das immer ein Tabuthema ist, aber guckt ruhig mal in die Schüssel rein. Wie sieht's denn aus?
Ne? Vor allem ist das interessant, weil die Patienten dann natürlich auch immer sehr schwach sind. Also meist so ältere Leute, 100er systolischer Blutdruck, Durchfälle die letzte Zeit, kreidebleich, da weißt du schon, oh wei.
Ja, ne, deswegen ist das kein Tabuthema. Wir fragen da gerne nach und wollen auch gerne wissen, wie der Urin aussieht. Und wundert euch nicht, wenn wir mal fragen, ob der vielleicht ein bisschen roséfarben oder sowas aussieht oder dunkel oder so. Ja, muss man
auch wissen. Damit kann ich auch nie wieder Roséwein trinken, danke.
Ja, das war's dann auch, ja. Ansonsten, wer für als Hilfe, hast du ja bei dir in der TikTok-Story gerne mal vorgestellt und ich glaube jetzt auch Notruf Frankfurt, ne, diese SOS-ID-Code, ja. Fand ich eine super Sache. Also QR-Codes können heutzutage fast alle Handys lesen und da werdet ihr dann.
Ist eigentlich, das sagte ich auch dem Chef, ist eigentlich traurig, dass es das gibt, weil man immer noch nicht mit der Gesundheitskarte so weit ist, dass man das könnte.
Genau.
Aber ich meine, das ist natürlich das optimale Beispiel. Wollte ich auch mal so ein Video machen, so Medikamente raten wieder und dann wissen Sie was, zeigen Sie mir einfach mal Ihr Armband. Kannst du scannen? Siehst du alles direkt, was los ist? Ich habe tatsächlich noch nie jemanden in der freien Wildbahn getroffen, der es hatte, aber ich bin gespannt. Es ist jetzt auch, glaube ich, erst gerade am Anlaufen.
Ja, vielleicht auch eine Idee noch für SOS-ID, das hier für Smartwatches einzuführen, ne? Wenn man dann einen Notfall hat, einen Sturz hat oder sowas, dass sowas auch angezeigt werden könnte.
Aber dann gibt es das in den Notfallpass doch eigentlich, oder?
Ja, theoretisch hast du ihn da. Und dass man ihn da aber vielleicht einfügen könnte.
Die Argumentation ist ja immer, es gibt ja den Notfallpass, dann sage ich immer, aber was machst du bei Handy aus? Und immer, wenn man es braucht, ist das Handy aus, der Akku leer.
Ja, nicht immer, aber ja. Aber heutzutage hast du im RTW, weil du dein eigenes Handy lädst, dann vielleicht doch mal das ein oder andere
Ladegerät dabei. Wir haben keine Ladekabel.
Nee, echt?
Nein.
Oder sind wir ja ein bisschen weiter? Vielleicht dürft ihr
es auch einmal. Wir müssen dann immer die Mädels in der Disco fragen, habt ihr ein Ladekabel dabei?
Okay, genau. Dann gibt es noch die Notfalldosen. Ja, kann man in den Kühlschrank packen, sollte man draußen rankleben.
Habe ich auch noch nie nachgeguckt. Ja,
einmal hatte ich es schon.
Hat mir keiner verraten.
Tatsächlich. Und da hatten die das auch gesagt, wir haben eine Notfalldose da. Finden Sie das gut? Ich so, ja, finde ich gut, wenn man es weiß. Ne? Aber wenn Sie jetzt bewusstlos hier gelegen hätten, hätte ich es nicht gewusst, außer der Aufkleber an der Tür, der hätte es mir gesagt.
Und da kommt jetzt hier die Tattoo-Fraktion. Karl, jetzt will ich einfach tätowieren lassen. Lasst euch da eure Medikamentenliste einfach tätowieren.
Das wäre optimal.
Das wäre mal wirklich hilfreich.
Das hätte wirklich Art. Ne? Genau, ja.
Nicht ernst nehmen, bitte. Nicht, dass jetzt demnächst einer so.
Ich habe mir das alles hier drauf
gemacht. Auf einem Rave.
Nee, also wirklich fand ich ganz spannend. Ich hatte, wie gesagt, auch einige, die hatten das schon im Checkkartenformat. Da haben die Kinder das dann immer so vorne rückseitig. Hinten die Vorerkrankung, vorne die Medikamente. Ganz klein auf, aber man konnte es noch lesen, aufgelistet. Aber wie gesagt, diese SOS-ID Karte finde ich auch datenschutztechnisch ja fast ganz gut. Klar, man kann es dann lesen, wenn man das Ding verloren hat, aber nicht auf Anhieb. Dementsprechend schade, wie du schon sagtest, die Gesundheitskarte, sie ist technisch soweit. Hat man uns ja schon gesagt.
Dass man technisch soweit ist,
technisch
das ist mir klar.
Ist man soweit. Also diese Karte kann das speichern.
Mit einem von der Telekom gesprochen, der sagt, es ist auch gar kein Problem, die Cloud-Lösung zu schaffen.
Ja, okay.
Und die Zertifikate hätte man alle. Das ist alles kein Problem, aber
Man kann es wohl auch schon beim Hausarzt einpflegen lassen. Also man kann zum Hausarzt gehen, die Karte einlesen lassen und dann wird es gespeichert, aber nur, wenn es der Patient verlangt. Schade eigentlich, dass es nicht automatisch ist, weil viele wissen es einfach gar nicht.
Wäre jetzt wieder die Frage, an den Janosch Dahm natürlich weiterzuleiten, ob denn überhaupt Berufsfeuerwehren dann tatsächlich doch mit technologischem Fortschritt vertraut sein oder betraut sein sollten. Ja. Und da muss man sagen, da steht sich ja aber auch Deutschland einfach selbst im Weg, weil auf diesen ganzen unteren Ebenen bei den Feuerwehren hat man gar keinen Bock auf Digitalisierung, weil Digitalisierung kostet Geld. Alles, was Geld kostet, muss ausgeschrieben werden, hat man keinen Bock drauf.
Ist so, ist so. Und ob wir das Ganze dann nachher auch auslesen können, ist noch die andere Frage. Dann kommt der Datenschutz noch dazu. Ja, dann,
wenn da ist auch die Telekom wieder Zertifikate. Wir haben die Zertifikate. Grausam, Datenschutz ist gar kein Problem. Grausam, Zertifikate. Ne?
Also ja, Datenschutz ist wichtig und gut und sowas, aber wir stehen uns da auch sehr doll im Wege, wo andere Länder das doch einfacher handhaben. Gerade im Notfall sollten wir da noch ein paar mehr Verfügungen haben, um das eben machen zu können. Den technologischen Fortschritt.
Das ist ja genau wie dieser Punkt irgendwie, als ich das Leitstellenvideo gemacht hatte, meinte jemand, wie, die können mich orten, wenn ich das gar nicht will. Sag ich mir, wie kannst du nicht wollen, wenn du die 112 wählst, dass man weiß, wo du bist? Also
ja. Und das geht bei uns mittlerweile automatisch. Also die Leitstelle hat sofort einen Punkt drauf, wenn einer anruft, wo das ist, auf 9 Meter genau.
Ich weiß noch nicht, ob das jedes Handy schon unterstützt.
Nee, aber die es können auf jeden Fall und durch Triangulation funktioniert
das. Ich will nicht, dass die wissen, wo ich bin. Ja, dann ruft den Notruf nicht an. Also warum will man das nicht wissen? Das ist so Deutschland einfach. Das ist so Deutschland. Diese ganzen Diskussionen, diese Pseudodiskussionen in Deutschland, die regeln mich so auf. Wirklich.
Es wird so interessant, wenn wir nach Wien fahren und du dich erstmal komplett über dein Land aufregst und sagst
das Problem ist, ich habe ja schon mit dem einen da von der Wiener Berufsrettung gesprochen. Der hat ja gesagt, ja, Österreich haben wir die gleichen Probleme und die kann man ja durchaus auf Österreich übertragen. Und ich weiß, es war wieder ein schrecklicher Akzent.
Den werden wir uns aneignen. Mal gucken, wie wir nachher noch den Podcast dann machen werden.
Wenn wir jetzt die 10. Wiener Schnitzel reingebuddert haben. Das wird nicht besser mit dem Akzent. Nee. Aber ihr werdet nächste Woche Freitag, ihr werdet nächsten Sonntag, werdet ihr eine österreichische Stimme hören. Mhm. Und zwar den Chefarzt der Wiener Berufsrettung, Dr. Mario Krammel. Mit dem werden wir nämlich die letzte Folge vor der Sommerpause aufnehmen, eine Special quasi.
Ich freue mich schon echt drauf.
Ich bin auch gespannt. Allein wegen dem Akzent wird es, glaube ich, schon ein Genuss.
Ja, nee, auch so. Auf Wien, auf die Rettung. Ich bin sehr gespannt. Das Programm ist gut gefüllt. Wir fahren direkt mit. Also,
12 Stunden.
Ich will nicht sagen, dass ihr das Glück habt nachher, aber vielleicht habt ihr dann die Ehre
und könnt
das mal sehen. Das Pech, dass wir immer mit drauf sind. Apropos herumfahren und so weiter, noch tolle, überhaupt nicht Überleitung.
Die Überleitung zur Oberleitung.
Hat man uns ja natürlich mitgeteilt, dass so ein Lichtbogen wohl an einem LKW oder einem RTW nicht entstehen können, weil die Gummiräder das Ganze isolieren. Okay, ja, könnte ich vielleicht akzeptieren, ob das dadurch nicht geerdet wird, da würden wahrscheinlich andere mitdiskutieren.
Aber warum kann ein Blitz dann ins Auto einschlagen?
Kann er ja.
Also das ist auch ein
Lichtbogen. Mehr Volt auf jeden Fall sind da mehr im Blitz drin. Also so eine Oberleitung, glaube ich, bei Straßmann hat bis zu 700 Volt. Bei der Oberleitung von einer normalen Deutschen Bahn beispielsweise, ich glaube, es sind 15.000 Volt. Korrigiert
uns da gerne,
wir werden nochmal Moritz fragen.
So gewissen Voltzahlen ist es dann auch egal.
Ja, genau.
Wenn die Dichtung ist, da bringt das Gummi auch nicht mehr viel. aber ich habe da ja so ein Video geschickt gehabt, das fand ich ja sehr interessant.
Super interessant.
Also ich war auch wieder lustig, dass mir das dann prompt angezeigt wird, wo gezeigt wird, warum man eigentlich diese Spulen hat, die quasi das Kabel isolieren. Sind es Spulen oder sind es so Zapfen, Tannenzapfen?
Ja, sind ähnlich? So Keramikhalterungen einfach.
Genau. Ne?
Und die haben eine ganz gewisse Form. Ich packe euch den TikTok-Link mal rein. Ich hoffe, er ist lang genug gültig und lang genug da. Ja. Könnt ihr das mal angucken? Wusste ich auch noch nicht. Jetzt weiß ich, warum die Dinger so aussehen, wie sie aussehen.
Richtig. Wie man eben Kurzschlüsse verhindert.
Ja, also vielen Dank, dass du mir das geteilt hast.
Ich finde, bitte, bitte. Wie lange haben wir geredet?
Ja. Wir sind jetzt bei 1:03. Wahrscheinlich kürze ich noch ein, zwei Sachen.
Ja.
Aber ich fand, das war gut heute. Ne? Also so viel wird da gar nicht rausgekürzt, außer vielleicht nur das eine Piepen und Klingeln hier von unseren Partnerinnen und Partnern, die schon fragen, wo wir sind, denn wir nehmen hier mittlerweile um 0.46 Uhr
auf. Man kennt es aber nicht anders, Christian, wie immer hier mitten in der Nacht aufgekreuzt in Köln.
In Köln heute.
Und
es ist auch immer noch warm hier.
Wenn ihr es hört, ist der wahrscheinlich noch in Köln. Je nachdem, wann ihr es hört. Wenn ihr sonntags hört, ist er noch in Köln.
Ja, definitiv.
Und montagmorgens geht es dann nach Wien.
Ja, da fahren wir los von Köln-Bonn aus.
Da fliegen wir los nach Wien, ey.
Dementsprechend, viel Spaß euch in Deutschland. Ja.
Yes.
Wir werden uns das Ganze jetzt mal in Österreich gemütlich machen und ein bisschen
Schluchten jodeln. Ich war ja schon in Wien dieses Jahr, oder war es letztes Jahr? Ich weiß es gar nicht mehr, letztes Jahr. Und ich kann dir wirklich sagen, und das ist keine Übertreibung, egal wohin wir fahren, die Wiener Berufsrettung ist schon auf dem Weg. Also so okay. viele RTWs, die siehst du sogar in Köln nicht an dir vorbeifahren. Das ist der Wahnsinn da.
Das glaubt man ja nicht. Naja, ich bin gespannt, noch nicht so viel spoilern. Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, bleibt gesund.
Haut rein. Wir hören uns, sehen
Lasst
uns.
Lasst euch nicht ärgern.
Bis dann.
Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Splint.